Hier findet man ganz schwer Parkplätze.
Es geht. Es in der geht, Seitenstraße, ja. In der Nebenstraße geht's.
Ja.
Pass auf, ja. Ich möchte deine Meinung zum Thema Autokinokonzerte einmal wissen, weil sieht man ja momentan sehr viel. Ich habe mittlerweile machen das ja auch Comedians, aber auch Bands oder auch Solokünstler, die halt in Autokinos auftreten. Auf der einen Seite kann man das ja voll verstehen, wenn man Einnahmen hat und auch die Veranstalter haben wieder Veranstaltungen, die sie halt machen können und Techniker und so weiter, schafft also Arbeitsplätze beziehungsweise rettet Firmen schätzungsweise. Ja. Den Aspekt will ich auch gar nicht irgendwie in Frage stellen, sondern ich möchte das Konzerterlebnis als Konsument in Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt auch schon viel auf Insta-Stories oder so gesehen, wie Leute halt aus ihren Auto filmen, wie sie das sehen. Also ich glaube, das ist ja auch so wie im Autokino auch, dass der Sound dann aus dem...
Übers Radio, genau, UKW.
Aus dem Radio kommt, genau. Und die Leute dann quasi im Auto dann für sich feiern und dann... statt Applaus dann hupen oder wenn das auf dem Gelände, wo das stattfindet, nicht erlaubt ist, wegen Anwohnern.
Wer macht denn sowas?
Dann Lichthupe.
Okay, ich habe eine sehr ausführliche, dezidierte Meinung zu diesem Thema. Also ja, erstmal finde ich es gut, dass überhaupt es eine Möglichkeit gibt, Kultur weiterhin irgendwie zu genießen zu können, geile Mucke genießen zu können und auch live genießen zu können. Mhm. Ich persönlich, an mich wurde es ja auch mal rangetragen, gegebenenfalls auf einem solchen Ding zu spielen. Und ich habe gesagt, ich mache das auf, also jetzt sage ich sowas, ohne dann letztendlich, das ist jetzt keine verbindliche Absage an alle Sachen. Aber mein erster Impuls war so, nee, will ich nicht. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass ich da generell keinen Bock drauf habe, sondern es liegt daran, dass ich die neuen Songs nicht zum ersten Mal auf einem Autokonzert performen möchte.
Mhm.
Weil ich das zu unpersönlich finde. Ich finde, es ist, dass ein Konzert lebt von dieser Connection mit den ersten 3, 4, 5, 6 Reihen und mit diesem engen Austausch zwischen Publikum und Künstler. Weil ich brauche nicht live zu spielen, wenn ich irgendwie, wenn das Ganze sowas hat. Ich meine, es heißt schon Autokino ja irgendwie, ne? Es ist halt so, es hat was von Film und Film hat immer, da ist ein fertiges Ding so und das konsumieren Leute einfach nur so weg, indem sie auf eine Leinwand gucken. Ich glaube, jeder, der Theater spielt, wird dir ganz klar sagen, dass das durchaus was ganz anderes ist als Film. Und dass man es nicht vergleichen kann, weil Theater von dem Austausch zwischen Publikum und Schauspieler lebt.
Und Kino eher so ein einseitiges Ding ist.
Genau, vorher hat jemand sich Gedanken gemacht und vielleicht ein krasses Kunstwerk gebaut. Aber der Kinofilm verändert sich nicht dadurch, dass ihn jemand guckt, sondern er guckt einfach nur. Und das ist jetzt null abfällig gegenüber dem Kinofilm oder dem, was auch immer dann, dem Autokino-Konzert. Aber ein Musikstück und das, was ein Künstler auf der Bühne macht, wird in der Regel meiner Meinung nach beeinflusst von den Personen, die im Publikum stehen. Mhm. Und das heißt, wenn dir ein Publikum wahnsinnig viel Energie gibt, weil die vollkommen ausflippen, dann neigst du dazu auch eher vollkommen auszuflippen. Und wenn die im Auto sitzen, ich glaube, hab dann so das Gefühl, dass du dann so die Energie nicht, da bin ich super, super ESO-mäßig unterwegs. Ich glaube ja an so Energiescheiße und sowas. Und ich glaube, dass du ein krass energetisches Publikum in der Performance vom Künstler wiederfinden kannst. So. Genau, deswegen ist es irgendwie nicht so meins und ich kann mir das einfach echt nicht vorstellen. Und
du würdest auch nicht als Konsument in so ein Konzert oder in so ein Dings gehen, ne?
Also, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand einladen würde und sagen würde, hey, hättest du nicht Bock rumzukommen, ich spiele da, würde ich natürlich sagen, ja klar, ich supporte dich. Logo, so. Aber jetzt so, ich würde mir, glaube ich, da kein Ticket kaufen. Ich finde es sehr respektabel, dass die ganzen Leute sich so viel Mühe machen und überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen.
Ja.
Das ist ja mega nice, dass es das gibt. Aber für mich persönlich wäre das halt nicht so das Richtige.
Es würde mich echt mal interessieren von euch da draußen, wenn ihr mal auf so einem Konzert wart, wie das war. Weil ich stelle mir das irgendwie so vor, ich fahre da hin und dann ist es, glaube ich, so 10 Minuten. Die ersten 10 Minuten ist es geil, weil es so besonders ist und das hatte man noch nie.
Ja.
Und dann wird es irgendwie kacke. Also ich glaube, dass bei mir würde diese Begeisterungskurve ungefähr nach der Zeit abfallen. Weil man ja irgendwie auch, also je nachdem, wo man mit seinem Auto steht, aber dann sieht man ja auch irgendwie schlecht, dann ist der Sound aus dem Radio irgendwie und halt nicht dieses eigentliche Konzerterlebnis, wo ja auch der Bass irgendwie dich voll wegballert, wenn du irgendwie weit vorne stehst und
das
so.
Ist so. Das ist ein Punkt, ohne Scheiß. Ich habe gestern mit Felix zusammengesessen, Felix, der Keys bei mir immer spielt, und der macht ja auch nebenbei Lichttechnik, also ist auch Lichttechniker. Und die haben eben so ein Autokino-Ding gemacht. Und er meinte auch so, das war genau das, was ihm gefehlt hat. Dieser Bass, der einfach in der Magenkuhle drückt. Ja. Und wenn du das kriegst du übers Autoradio halt nicht weg und oder kriegst du übers Autoradio halt nicht hin, das geht gar nicht so. Und dann fehlt irgendwie, es fehlt das Körperliche. Und es ist was Körper, und Konzert ist was Körperliches. Mhm. Sich gegenseitig voll schwitzen und schleimen mit dem Nebenmann. So, das ist das, was ich an Konzerten feiere. Beziehungsweise, na gut, ich bin ein schlechtes Beispiel, ich stehe ja eigentlich immer hinten an der Theke bei Konzerten.
Ja, ich auch.
Aber das ist das, was ich an Konzerten irgendwie schätze, so diese krasse Nähe. Ich habe einen Werbespot gesehen oder so einen Clip von der Band Fersengold, liebe Grüße an die Jungs von Fersengold, man kennt sich ja. Die haben in Hamburg so ein Autoding gespielt und es war super krass. Weil die haben das richtig zu Ende gedacht. Die sind dann mit so einem Truck an den Autos vorbeigefahren und haben so Solos gespielt, so Geigen-Solo auf einem Truck, der so an den Autos vorbeirast. So. Das war cool. Und auf der anderen Seite musste ich ganz doll lachen, als ich dann eine Szene gesehen habe, wo der Sänger geht von der Bühne runter und geht zwischen den Autos durch. Und was ist das? Also das ist ein Herstellen, klar, man achtet so auf so Mindestabstand und so, aber das ist ein Herstellen von Nähe. Und weil es geht auf Konzerten hauptsächlich um Nähe.
Ja, voll. Das habe ich bei Max Giesinger, glaube ich, war das auch gesehen, dass der zwischen den Autos halt durchgelaufen ist. Das ist ja wiederum auch cool für die Leute, weil so nah kommen sie ihm dann ja wahrscheinlich sehr selten, wenn die jetzt irgendwelche Hardcore-Fans sind. So. Und dann stehen auch die Autos, die hinten stehen, haben dann trotzdem die Chance, ihn einmal kurz nah zu sehen. Diesen Effekt hat man ja manchmal bei herkömmlichen Konzerten früher immer gehabt, wenn dann so eine Mini-Stage mitten in der Crowd war, wo die dann irgendwie in der Mitte oder am Ende des Sets dann nochmal aufgetreten sind, wo man dann die hinten steht, auf einmal auch erste Reihe standen auf einmal, ne? Das hat man ja damals oder hat man ja auch schon häufig gesehen, sozusagen, dass das als
B-Stage gibt's ja schon immer
genutzt wird. So. Finde ich auch ganz cool. Ja, keine Ahnung, ey. Ich bin sehr gespannt, wie lange. Das finde ich interessant, weil du sagst niemals nie so, also wer weiß, was passiert, weil wer weiß, was nächstes Jahr ist. Und wenn man dann
klar
nur in der Form auftreten darf, so, dann muss man irgendwann
dann
auch
sagen.
Dann
muss man es vielleicht auch einfach machen oder man muss irgendwie, vielleicht hat auch noch, also vielleicht gibt es auch noch Wege, an die einfach noch niemand gedacht hat.
Ich wollte gerade sagen, was kommt als nächstes?
Habe ich dir erzählt von dem Los Angeles Los Angeles Startup, die Pandemie-Suit für Festivals gebaut haben?
Ich glaube nicht.
Die haben halt gesagt, wir wollen alle irgendwie sicher miteinander feiern gehen. Ganz klare Lösung, easy, typisch Los Angeles. Wir bauen halt Raumanzüge für alle Festivalleute.
Sind die auch bezahlbar?
Ja, wahrscheinlich ist das Problem. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das zum Beispiel wäre derbe die Lösung. Stell dir vor, du würdest das Festival auch einfach so spacig aufziehen. Das wäre ja das, was ich derbe abfeiern würde. So, alle sind halt auf einem Festival und es sind halt auch voll viele Leute, aber in Raumanzügen. Das ist doch mega geil.
Mega gut, ja.
Voll. Und dann könntest du halt so Themenstages machen, so die Mars und die Saturn-Stage, sponsored by Saturn.
Das ist schon sehr weit gedacht.
Ey, voll. Ohne Scheiß. Dips auf die Idee. Aber ich glaube, dass tatsächlich sowas, wenn du irgendwie so die Übertragungswege reguliert bekämst von diesen scheiß Viren, dass vielleicht das auch eine Möglichkeit wäre.
Ich bin generell gespannt, was als nächstes kommt, weil der allererste Impuls waren ja quasi diese Insta-Live-Konzerte, also dieses, die Leute gucken von zu Hause, weil alle ja zu Hause bleiben sollen.
Auch cool, aber es, wie gesagt, das ersetzt das Konzert halt.
Genau, es hatte sich auch nach 2 Wochen ausgelutscht, weil alle die ganze Zeit live waren und man gar nicht mehr wusste, was man sich angucken soll. Ja. Und ich fand das auch cool, diese Idee, diese richtigen Festivals, wo halt von morgens bis abends irgendjemand immer live war und sich das gegenseitig so die Klinke in die Hand gegeben haben, sozusagen, und dann einmal durch. Das fand ich auch mega. Und dann wurde es ja ein bisschen von dieser Idee des Autokinos abgelöst. Mhm. Und jetzt ist halt die Frage, was als nächstes kommt oder ob das halt jetzt so weitergeht, bis halt man wieder darf. Aber ja, ist ja alles Zukunfts Musik sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, in was für einer Form, weil
keine Ahnung.
Du meintest ja eben auch diese Nähe, diese Energie, diese Konzerte, die sich gegenseitig anschwitzen, das ist ja genau das, was als allerletztes wieder erlaubt werden.
Klar, wird. Und ich meine, du kannst auch auf den Mindestabstand nicht achten, wenn du derbe besoffen bist. Und Festivals, glaube ich, funktionieren ja deswegen so gut, weil du da die Möglichkeit hast, als, sag ich mal, Otto Normalbürger, der sonst, von dem sonst ziemlich viel Verantwortungsbewusstsein und Funktionieren eingefordert wird, da ist so ein Ort, da kannst du genau daraus ausbrechen.
Ja.
Da kannst du dich ankotzen und das ist in Ordnung. Das ist okay, weil es ja eben nur ein Wochenende ist oder so.
Genau, es einigen sich alle so ein bisschen darauf, dass es keine Regeln gibt, außer dass man irgendwie nett zueinander ist.
Ja, voll, genau. Sich lieb haben ist so die, wobei da gibt es auch solche und solche Festivals, ne? Aber in der Regel stimmt das so, ne? Du willst menschlich miteinander cool sein, aber der Rest ist auch egal so.
Genau.
Und es ist halt einfach ein bisschen asozial. Und ich wäre ja dafür, dass Leute das jeden Tag einfach so leben würden. Also nicht sich aus dem Leben ballern, sondern einfach generell den Alltag ein bisschen asozialer zu gestalten. Das wäre was, wofür ich plädieren würde.
Das wäre jetzt was für so eine Quote-Card, für so eine Zitatkachel. Ich wäre generell dafür,
dass die Leute asozialer
sind. Den Alltag asozialer zu gestalten.
Ja, weil das ist ja, warum feiern Leute, wenn du jemanden fragst, warum feierst du Festivals einfach so, dann würden dir wahrscheinlich 90% der Leute sagen, Alter, weil ich mich da so frei fühle. So, das wird wahrscheinlich immer die Antwort sein. Das heißt, jeder Mensch strebt einfach nach dem Gefühl, ich möchte frei sein, ich möchte loslassen können. So. Und da, genau das ist aber das Problem, weil Leute können das nicht. Also weil sie Angst haben, was andere denken. Aber wenn wir alle kollektiv asozialer werden, dann retten wir die Welt.
Steile These hier.
Ja, voll. Nee, aber wenn alle Leute ein bisschen freier werden. So. Und das dabei hilft natürlich Festivals, Alter, natürlich diese Gesaufe. Einfach so, Drogen waren schon immer ein gutes Mittel, um irgendwie mal den Verstand zu umgehen. Zum Bypass-Verstand. aber auch Musik. Musik ist, der Witz ist, Musik macht das auch. Diesen Verstand ausschalten, sowohl im Publikum, weil wenn du, das wirst du ja sicherlich auch kennen, so, wenn du einen Track hast, den du feierst, dann feierst du in diesem Moment nur den Track.
Ja.
So, und es ist egal, ob du morgen das krasse Gespräch mit deinem Chef hast, wo du wahrscheinlich zur Schnecke gemacht wirst. Und es ist egal, ob gestern deine Freundin verlassen hat, wenn du in diesem Moment bist, wo du einen Song richtig doll fühlst, dann bist du nur in diesem Lied und nichts anderes. Und deswegen macht Musik hat eine ähnliche Funktion. Das kann aber nur, also klar kann es über Kopfhörer allein in einem Raum gelingen, aber ich finde, es gelingt doppelt so krass, wenn du jemanden vor dir hast, der es halt performt für dich, so in dem Moment.
Total, ja. Also diese Funktion haben ja letztendlich alle kulturellen Ereignisse, sag ich jetzt mal, diesen Alltag vergessen, etwas für den Moment feiern sozusagen. Das ist ja beim Fußball exakt das Gleiche. Die Leute sind im Stadion und haben 90 Minuten lang den Kopf aus und argumentieren ja am Ende des Tages genauso wie Leute, die zu Konzerten gehen, dass sie sagen,
das Gleiche.
Ich war mal aus allem raus und es war nur das Spiel oder es war halt nur das Konzert und ich konnte mal von komplett abschalten. Ein Festival ist ja eigentlich nur so ein verlängertes Ding, also eigentlich ein langes Konzert, was man quasi über 4 Tage streckt und was nur durch sehr viel Alkohol aushaltbar ist, weil dieser Zustand halt so lang ist sozusagen.
Ja, voll.
Beim Konzert rastet man 2 Stunden aus, ist dann komplett durch und fährt dann nach Hause und ist wieder in der realen Welt. Festival wohnt man ja 4 Tage in diesem Zustand. Aber ja, ich glaube, das ist auch etwas, was die Gesellschaft erstens dann, wenn man wieder darf, erst recht zu schätzen weiß, glaube ich.
Ich hoffe.
Dass wir echt wieder wissen, Alter, wie haben wir das ohne das ausgehalten und wie wichtig ist eigentlich Kultur, so weil momentan steht halt alles still, weil es ja de facto nicht überlebenswichtig ist sozusagen und um halt die ganzen Infektionen zu vermeiden, steht das halt still. Aber ich glaube, dass wenn man positive Dinge aus so einer Sache rausziehen kann, dann die Erkenntnis, dass es verdammt wichtig ist, Kultur am Leben zu erhalten und diese Ausbrüche aus dem normalen Leben sozusagen regelmäßig zu feiern, weil ich kenne wahnsinnig viele Menschen, die was auch immer, also und oder wenn es Leute sind, die regelmäßig ins Theater gehen und da sich irgendwie 2 Stunden fallen lassen, irgendeine Geschichte oder so, denen fehlt halt das, weil es einfach nicht stattfindet. Das kommt ja jetzt langsam wieder, weil so bestuhlte Veranstaltungen dürfen ja langsam wieder, Dinge, die kontrollierbar sind, aber gerade so Veranstaltungen, wo Menschen hingehen, um eben unkontrolliert auszurasten, das das wird halt, geht halt gerade nicht. Und ich glaube, es wahnsinnig vielen Menschen fehlt das gerade.
Ich glaube halt, also ja, voll stimme ich dir auf jeden Fall safe zu. Ich denke halt einfach, problematisch ist, dass du, solange du keinen Impfstoff hast, findest du keine Regelung, also eben außer diese Raumanzug-Idee, die es möglich macht, dass das stattfindet, was sonst immer stattgefunden hat, nämlich diese absolute Nähe. Weil das ist tatsächlich das Einzige, womit du so ein Ding irgendwie in Schach halten kannst, so ein Virus, ist halt einfach Distanz. Ich meine, Hygiene kann man auch hinkriegen, aber Hygiene wird zum Beispiel auch schwer, wenn du der voll bist, so. Ja. Na, mit Händewaschen nach dem Pissen und so. Yeah. Nee, dafür waren wir auf zu vielen Konzerten und haben zu schreckliche Dinge gesehen.
Wie du schon gerade meintest, dass das Konzept, sich an Regeln zu halten, ist da vorbei, wo Menschen Alkohol trinken.
Und es ist ja auch der Sinn von so Konzertgeschichten, dass man sich eben, dass man einen Ort kreiert, wo es halt eben nicht so viele Regeln gibt. Genau. Also einfach regelreduziert miteinander interagieren. Und das ist übrigens ja auch der Grund, warum Leute überhaupt Musiker werden. Ist ja meine These, weil sie versuchen, der Realität zu entfliehen. Also dieser Realität, in der viele andere Menschen täglich leben. Von, ich stehe morgens um die gleiche Zeit auf, jeden Tag. Ich trinke jeden Morgen den gleichen Kaffee zur gleichen Zeit mit dem gleichen Radiosender. Und dann fahre ich jedes Mal mit dem gleichen Bus zum gleichen Arbeitsplatz, um das Gleiche zu tun. Und das ist kein, also ich mache das ja auch. Also gut, ich hab flexible Arbeitszeiten, das ist ganz geil. aber natürlich habe ich mich für Musik, oder finde ich Musik machen so faszinierend, weil es halt eben das nicht so krass ist, sondern man irgendwie so ein bisschen so ein alternatives, doch freieres Leben führen kann. Also auf Tour ist es ja immer so Ekstase und so, ne?
Das ist ein interessanter Aspekt, weil wir haben eben im Vorgespräch auch schon über Felix Lobrecht gesprochen und seine,
gerade über die Doku.
Seine Doku und so weiter. Und der, nicht in der Doku, aber generell in seinem Podcast, hat er schon häufiger die These rausgehauen, dass Menschen, die auf der Bühne stehen und vor allem alleine auf der Bühne stehen, irgendwas kompensieren müssen, sozusagen. Dass sie diese Aufmerksamkeit suchen, weil sie an anderer Stelle irgendwo mal gefehlt hat, sozusagen.
Das kann sein, ja.
Bei ihm ist es, glaube ich, durch seine also etwas schwierige Kindheit, quasi ja ohne Mutter aufgewachsen und irgendwie auch in einer schwierigen Gegend aufgewachsen, wo man sich irgendwie mal durchboxen musste in Berlin. Und dann irgendwie das gefunden, was er offensichtlich extrem gut kann und jetzt allen beweisen und sich diesen Applaus, dem einer Kindheit verwehrt wurde, in welcher Form auch immer, zurückholen auf diese Weise.
Krass.
Meinst du, dass, also generell bei allen wird es wahrscheinlich nicht stimmen, aber glaubst du, dass es da viele Beispiele für gibt, wo das so ist?
Voll. Klar. Ich glaube, dass wahnsinnig viele Musiker wegen irgendwelcher Issues auch auf die Bühne gehen. Ich glaube aber, dass es nicht nur das ist, sondern ich glaube, dass es auch das, also bei mir ist der Motivator zum Beispiel in erster Linie Freiheit oder dieses Gefühl von Freiheit. Ich habe halt, und ich glaube, dass das auch viele Musiker haben, halt so ein Gehirn, was die ganze Zeit so auf über, also wenn du so eine CPU von einem Rechner übertaktest, so, dann schmilzt die halt irgendwann. Und so ist es mit meinem Gehirn auch. Das produziert halt die ganze Zeit irgendwelchen Wahnsinn und der ist auch unkoordiniert und unzusammenhängend, und der Moment, wenn du auf die Bühne gehst, ist der Moment, wo Stille ist. Es ist dann einfach Leere im Kopf, und das ist ein Zustand, den ich so im Alltag nicht hergestellt bekomme, aber mit Musik oder wenn ich einen Song zum Beispiel schreibe, wenn ich eine Idee habe für einen Song und an der Gitarre sitze und mich die Idee mega zeckt, so, dann versinke ich da drin so krass, dass die Zeit weg ist. So.
Mhm.
Also dieses klassische, wie nennt man es noch, Flow, diesen Flow-State, ne? Kennt man ja wahrscheinlich schon tausendmal gehört. Aber dass halt wirklich du dann eine Leere hast und du dann auf die Uhr guckst und denkst, oh krass, das waren 11 Stunden, heftig. Muss morgen arbeiten. Fuck. So, also wirklich. Und du hast dann nichts getrunken und nichts gegessen, und normalerweise hast du immer nach 5 Minuten wieder Hunger, aber dann halt nicht, wenn das da ist, so.
Mhm.
Und das ist was ich extrem brauche, so, um klarzukommen und irgendwie glücklich zu sein. So. Und ich bin halt jedes Mal, wenn ich diesen Moment hatte, bin ich immer glücklich. Und ich glaube, dass das auch durchaus ein krasser Motivator für viele Leute ist. Und eben nicht nur Ego-Themen. So. Aber vielleicht auch, also bei mir war es zu Anfang krasser so. Als ich ganz zu Anfang, als ich angefangen habe, Musik zu machen, war es, glaube ich, schon eher so ein Ego-Ding, dass man Respekt und Anerkennung, beziehungsweise dass man gemerkt hat, oh krass, wenn ich auf die Bühne gehe, bekomme ich ja Respekt und Anerkennung, voll heftig. Wo kommt das denn her?
Mhm.
Und das weicht dann aber auch irgendwann, finde ich, so einem ja, so ein bisschen so einem Dankbarsein, dass man das darf, so, und dass man einfach in diesem Zustand sein kann.
Das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr dankbar für sein kann, dass man sowas hat, weil ich glaube, viele Leute sind so auf der Suche nach einem Thema oder nach einer Aktivität oder nach irgendwas, was Safe. Diesen Zustand auslöst, dieses sich fallen lassen können, die Zeit vergessen können. Ich glaube, das hat nicht jeder, und ich glaube, das ist schon eine Art Privileg, sowas gefunden zu haben.
Es ist ein Privileg, auf jeden Fall das gefunden zu haben. Ich glaube, dass ich könnte, also je nachdem, was man für ein Typ ist, aber würde ich sagen, du findest das immer in Kunst. Mhm. Egal was du, also das kann Videografie sein, das kann Schreiben von einem Buch sein, das kann, also alles, was kreativ ist, im Sinne von, ich stelle etwas her, was es vorher so nie gegeben hat. Ich glaube, dass das immer diesen Zustand erzeugt, wenn du dich darauf einlassen kannst und wenn du loslassen kannst. Und dass Leute das nicht finden in etwas, was stark so krass repetitiv ist. Gut, das ist ein blödes Beispiel, weil es gibt tatsächlich da Sachen. Aber wenn du etwas machst, wo du nichts erschaffst, sondern wo du nur wie so ein Zahnrad in so einem System oder wo du keinen Bezug hast zu dem, was du machst, so. Oder wo du die Sinnhaftigkeit auch nicht drin erkennst, so. Vielleicht sowas. Dass du es da halt nicht findest in den Sachen, wo du halt häufig in unserer Gesellschaft auch Geld verdienst, ne? Ja, also wo du, wenn du einen geilen, gut bezahlten Job hast, dann bist du entweder so ein High-End-Kreativer, wo aber das Kreativsein, glaube ich, auch sehr viel Job wird.
Mhm.
Oder du bist halt in einem systemrelevanten, in einer systemrelevanten Geschichte unterwegs. Beziehungsweise ja, im Kapitalismus systemrelevanten Geschichte. Also du hast halt einen Job, ja, der gut bezahlt ist. Mit viel Druck, mit viel Verantwortung, mit viel sich darum kümmern, dass dieses Rad weiterläuft. Und wenn du die ganze Zeit unter Druck stehst, weil du deinem Chef gefallen musst oder weil du bestimmte Zahlen irgendwie auf irgendeinem Balance Sheet stehen haben musst, dann ist klar, dass du nicht glücklich sein kannst wahrscheinlich. Keine Ahnung. Oh. Das ist genauso wie wenn sich Künstler mit Instagram-Follower oder mit irgendwelchen Statistiken von Facebook befassen und sich da zu krass drauf einfahren, dann werden die auch heftig unglücklich. Weil dann fängst du an, dich zu vergleichen mit anderen, dieser ganze Kopffick-Kram so.
Ja, und gerade bei so zählbaren Erfolgen, scheinbar Erfolgen, das sind ja auch so Sachen, wo man nie irgendwo ankommt, ne? Also sobald du 10.000 Follower hast, willst du halt 12.000 Follower. Und ja, mich führt das immer auch wieder, jetzt gerade, du hast gerade gesagt, hast wieder zu diesem Gedanken, Hobby zum Beruf machen, ist das immer so gesund, weil man ja sein Hobby aufgibt sozusagen. Hatte ich mal eine Diskussion mit jemand anders dazu, weil da meinte ich auch, ja, wieso, ich mache jetzt mein Hobby zum Beruf, ich schaue Fußball und werde dafür bezahlt. Das ist für einige ist das absoluter Traumzustand. Und andere sagen, das ist ja furchtbar. Mhm. Ich will gar nicht für Fußball bezahlt werden, weil so wie du Fußball guckst, dann musst du natürlich auch irgendwas leisten und irgendwie Gedanken machen und schauen, was du daraus machst, was du darüber schreibst, was auch immer. Das heißt, du guckst es nicht mehr so wie früher mit dieser ganzen Emotionalität, genauso wie wenn du, keine Ahnung, Konzert, professioneller Konzert, wie sagt man, Bewerter, Autor über Konzerte, Konzertjournalist, Musikjournalist.
Kritiker?
Kritiker, ja, das Wort hat mir gefehlt, genau. Wenn du als Kritiker zu einem Konzert gehst, dann bist du ja auf einem Konzert ganz anders, als wenn du da einfach ausrasten willst, weißt du?
Auf jeden Fall, klar.
Und einige würden sagen, das ist ja ganz furchtbar, wie du hier zum Konzert gehst. Und wiederum andere würden sagen, das ist ja voll geil, dass das dein Job ist.
Aber das weißt, also du merkst das ja für dich, du spürst es ja so, ne?
Toll, ja, voll.
Klar. Ob das, was du machst, cool ist so. Und ich bräuchte, glaube ich, zum Beispiel den, das auf der Bühne stehen nicht so dringend wie das Schreiben.
Ja, das hast du ja schon häufiger mal gesagt.
So, das glaube ich, das ist meine Nummer eins. So. Wenn ein Song entsteht, dann ist das so der krasseste Moment, wenn du den dann feierst.
Ja.
Ja, keine Ahnung, Mann. Das ist halt voll schwierig, weil es braucht Leute in der Gesellschaft, die Aufgaben erfüllen, die wichtig für die Gesellschaft sind. Und ganz ehrlich, Alter, du siehst das jetzt gerade, so Kunst, wir sagen immer Kunst, also wir als Künstler sagen halt immer, Kunst ist systemrelevant. Aber das stimmt, also es stimmt nicht. Die Frage ist, du musst erstmal definieren, was meinst du denn mit System? Meinst du eine Hochzivilisation? Dann ja. Aber du brauchst keine Leute, die sich im Kern, das ist jetzt auch eine krasse These, es tut mir leid an alle Leute draußen, die das machen, was ich eigentlich auch mache. Aber ich glaube, dass du Künstler nicht, erstmal brauchst du Künstler nicht. Kunst zu konsumieren, die andere gemacht haben, ist ein Luxus von einer Hochzivilisation.
Mhm.
So. Du kannst, es wird sich immer jemand finden, der Kunst macht, weil es ein Selbstzweck ist. Kunst zu machen ist Egoismus. Du willst was rauslassen, was in dir drin ist. Und wenn das dann Leute feiern, dann kannst du das irgendwie tauschen kauf dir eine CD gegen 10 Euro oder sowas. Dann kannst du das, was du geschaffen hast, tauschen. Aber erstmal ist dieses Kunstmachen was unfassbar egoistisches. Und du kannst richtig glücklich sein, wenn du zu denen zählst, die dafür irgendwie bezahlt werden. Im Mittelalter waren Leute, die Kunst gemacht haben, also so Musiker oder so, zum Teil vogelfrei. Die haben das beschissenste Leben. Wenn du abgemurkst hast, so hat Krete kein Hahn nach, kann man so schön sagen. Weil das keine respektablen Menschen waren. In der Zeit. Und trotzdem, obwohl das so war, haben Leute, irgendwelche Irren sich entschieden, Kunst zu machen. Das kann ja schlecht was mit der geilen sozialen Stellung zu tun gehabt haben. So.
Ja, klar.
Und deswegen sage ich so, Kunst, das ist nicht...
Andererseits...
Es sichert nicht das Überleben.
Das stimmt.
Und trotzdem brauchen Menschen das.
Aber ich glaube, damit ein System funktioniert, mit all den systemrelevanten Berufen, die sogenannten, von der Müllabfuhr über den Arzt bis zum, ne, die ganzen typischen Sachen,
genau,
dass das öffentliche Leben funktioniert sozusagen.
Ja.
Die musst du ja auch motivieren, weiterhin diese Tätigkeiten zu machen. Und du nimmst denen ja so ein bisschen auch den Lebenssinn sozusagen, wenn du ihnen keine Unterhaltung mehr bietest. Und sozusagen.
Volles Rohr. Und da stimme ich dir 200%ig
zu. Also was ich halt meine, ich muss leider immer wieder auf Fußball zurückgehen, aber der Dachdecker, der montags bis freitags auf dem Dach steht, macht das natürlich, um seine Familie zu ernähren, aber auch, weil er weiß, Samstag gehe ich ins Stadion und da geht's richtig ab, weil dann kann ich meinen Verein anfeuern und dann bin ich mit meinen Jungs da und so und freut sich, die ganze Woche freut er sich auf diesen Moment. Ja. Und der Moment ist jetzt dieses Jahr einfach ja nicht da, weil das einfach nicht stattfindet. Da kannst du im Fernsehen schauen, aber da würde jeder Fußballfan sagen, ja, das ist nicht das Gleiche, das ist aber scheiße, manche boykottieren das sogar und so weiter. Und wie ich jetzt gerade, gehe ich auch nicht auf Konzerte, wenn für mich das Konzertding das wäre, wo ich immer, es gibt ja so richtige, die haben einfach Konzerte als Hobby, die besuchen 3-4 Konzerte im Monat.
Voll.
Samstag, Sonntag irgendwie gehen sie immer hin, sozusagen, eins von beiden, ja voll. Shoutout an jeden Menschen da draußen. Das meine ich mit Kultur, ist einfach Motivation, um einfach das System am Laufen zu halten.
Voll. Logischerweise bin ich immer pro Kultur und pro Kunst. Ne? Ich will jetzt null gegen die Systemrelevanz von Kultur wettern. Aber, jetzt kommt das Aber, das Berühmte. Die Frage, dein Beispiel mit dem Dachdecker. Nur weil es kein Fußball mehr gibt, hört jetzt dein Dachdecker auf, Dächer zu decken? Nee, weil er da... Also er verdient damit ja was. Und wenn er jetzt die Entscheidung treffen muss, boah, ich bin jetzt in Kurzarbeit und ich habe voll keine Kohle, was mache ich denn jetzt? Erneuere ich meine kaputte Waschmaschine und kaufe ich mir Essen oder gehe ich auf das Konzert von Sting? Dann ist die Frage, was wird er wohl tun?
Ja.
Also du einfach, damit du es als Priorität machst. Also Kunst ist der Höhepunkt der Zivilisation. Also da wo wir am Ende landen.
Ja, ja, klar.
Wenn alles geil ist.
Genau, dann entsteht sowas, dann ist sowas auch relevant und so weiter.
Verstehe und deswegen übrigens, und das tut mir mega leid und das ist so super krass hart, aber egal, ob wir sprechen oder viele in der Musikbranche sprechen immer davon, am Ende wird es diese Veranstaltungsbranche nicht mehr geben. So, also es ist ja immer das Argument zu sagen, wir verhungern hier jetzt, wir kriegen nichts, wir sind am Arsch, keiner hilft uns, die Politik kümmert sich nicht um uns und deswegen werdet ihr schon sehen, am Ende gibt es keine Kultur mehr und dann ist diese Branche ausgestorben. Und das wird niemals passieren.
Ja, das glaube ich
nicht. Weil Leute das machen, weil sie es lieben. Und da kannst du querbeet durch die ganze Veranstaltungsbranche mal gehen. Die Leute, ich habe noch niemals einen Berufszweig gesehen, wo so viele Menschen sind, die das, was sie tun, so krass lieben, um alles dafür stehen und liegen zu lassen. Und deswegen wird es auch immer Musiker geben und es wird immer Künstler. Man unter den Nazis wurden Künstler verfolgt und ermordet und die haben trotzdem Kunst gemacht.
Ja.
Das ist doch so, die beste Motivation, keine Kunst zu machen, ist verfolgt zu werden und getötet zu werden. Und trotzdem machen Leute Kunst. Deswegen sage ich, Kunst
findet also immer einen Weg, meinst du?
Volles Rohr. Und ich glaube, je schlimmer die Zeiten, desto krasser die Kunst. So. Und ich hoffe, weil ich glaube fest daran, dass kranke Zeiten auf uns zukommen und einfach krass bewegende Zeiten, gar nicht mal jetzt so schlechte Zeiten, also dass jetzt ab die Apokalypse kommt. Ich bin immer pro, alles wird geiler, so. Aber ich glaube, dass krasse Herausforderungen kommen und wir reden hier über Corona, aber lass mal über Klimawandel reden. Ne?
Macht ja
das
niemand
ist halt
mehr.
Krass so. Ja. Lass uns mal bitte über Klimawandel reden, weil das wird uns so richtig krass, das Wort mit B und Umsen. und darüber spricht halt gerade keiner mehr, aber das wird uns krass einholen.
Ja, das wird ja hoffentlich wieder aktuell, wenn das andere in Anführungszeichen überstanden ist.
Voll. Und ich habe so Bock auf die neuen großen Künstler, die wieder politische Themen kommentieren und so den Shit, der in der Welt läuft, so in Worte fassen, dass plötzlich wieder ein Movement entsteht mit Sachen so. Und gerade habe ich das Gefühl, wir leben in so einer Welt, wo es 100.000 verschiedene Movements gibt und jede Woche neues und es geht darum, dass man Movement kreiert und weniger darum, dass man wirklich Sachen durchsetzt und nach vorne bringt. Ich finde das mega krass. Deswegen die Black Lives Matter Bewegung finde ich halt irgendwie krass, weil das wirklich so lange schon einfach brodelt und so ein krass komplexes Thema ist. Also das zugrunde liegende Thema ist ja irgendwie Rassismus, aber natürlich auch die Feindlichkeit gegenüber Andersartigkeit. Also das Kämpfen gegen Vielfalt und gegen die Wertigkeit des Lebens an sich, das ist ja das zugrunde liegende Problem. Und wenn das was ist, wo Künstler wieder wirklich irgendwie ein Momentum erzeugen können durch das, was sie machen, wirklich wieder nicht versuchen, auf einen Hype aufzuspringen, weil sie sich davon irgendwie Reichweite versprechen, wenn das wieder ehrlich ist und im Kern, wenn du wirklich fühlst, dass das alles real ist, ich glaube, dann solche Künstler wünsche ich mir wieder. Und die gibt es international voll, aber zum Beispiel in der deutschen Popmusik fehlt mir das so krass.
Was glaubst du, woran das liegt?
Dass Leute so beschäftigt sind und so viel zu tun haben und so unter Druck stehen, dass sie einfach auch manchmal keinen Bock haben, über Sachen nachzudenken. Also mir geht's so. Ich habe keinen Bock mehr, Nachrichten zu gucken, weil mich das einfach so alles so stresst. So. Und dann will ich manchmal auch einfach einen Song hören, der einfach nur krank eskaliert oder einen Song, der einfach gar nichts mit mir macht, sondern einfach mich so träumen lässt und so. Und das ist halt, also Radiomucke, die in der Heavy Rotation mittags läuft, soll ich halt auch nicht von der Arbeit ablenken. Ne?
Und warum ist Popmusik oder erfolgreiche Popmusik in Deutschland so unpolitisch? Also warum ist es so?
Weil die Angst haben, dass es gibt halt 100.000 politische Meinungen. Also früher gab es irgendwie 2-3 politische Richtungen vielleicht, die populär waren. Und das liegt auch daran, dass halt nicht jeder irgendwie auf 1.000 Wegen, sondern irgendwie auf 100 Wegen informieren konnte früher. Und heutzutage zieht sich jeder seine Infos aus irgendeinem Subreddit oder sowas. Mhm. Und jeder ist irgendwie auf seiner eigenen Bubble informiert. So, und deswegen haben wahrscheinlich Leute Angst, auch was zu sagen, was Leuten nicht gefällt. Und dann dadurch auch einfach, muss man auch mal sagen, halt irgendwie Fans zu verlieren.
Ich habe letztens einen Podcast mit Mark Forster gehört, der ja echt ein cooler Typ zu sein scheint, auch was seine Ansichten und so angeht. Und der wurde gefragt, warum tritt jemand wie du eigentlich nicht bei der Veranstaltung in Chemnitz auf gegen Rassismus? Und dann hat er einfach gesagt, ja, ich wurde einfach nicht gefragt, weil ich offensichtlich zu uncool bin für diese Veranstaltung, weil meine Texte generell nicht in diese Richtung gehen. Also traut man mir offensichtlich auch nicht zu, dass ich mich auf so einer Veranstaltung klar zu positioniere, weil ich der Popmusiker bin. Ich hätte da gar nicht hingepasst zwischen Casper
und Materia und so weiter. Das ist ja auch immer die Unterstellung, die man so Popkünstlern macht. Ganz viele, die so aus so Subgenres kommen, so auch unter Musikern kenne ich das ja auch immer wieder, die dann gegen jemanden wie Mark Forster so abhaten. Weil die dann sagen, ja, der macht das nur, weil der Geld verdienen will. Aber das stimmt hundertprozentig nicht. Ich schwöre dir, diese ganzen großen Popmusiker, auch ein Ed Sheeran, der macht das nicht wegen Geld, sondern weil der genau in dem Style krank abfeiert und liebt. Und ich kann das beurteilen, weil ich auch voll gerne Popmusik schreibe, die nicht krass was sagen will. Ich schreibe aber genauso gerne Songs, die krass was sagen wollen.
Ja.
Und deswegen also keine Ahnung, wenn du dann zufälligerweise, das ist ja eigentlich ein sechser im Lotto, ne? Wenn du zufälligerweise Musik machst, die total geradlinig und einfach nur übelst poppig ist und halt voll viele Leute findet, die das feiern. Mhm. Aber wenn du krass auf Metal stehst, dann wirst du sowas nie machen können. Das kannst du dann nicht machen. Es sei denn, du bist Max Martin, ne? Der Songwriter, der eigentlich auch eher so aus dieser Rock-Metal-Richtung mhm. kommt. Aber 100 Pro feiert Max Martin auch einen Backstreet Boys-Song, den er geschrieben hat. Der wird vielleicht nicht unbedingt der sein, der im Konzert auf der ersten Reihe steht. Auf dem Konzert in der ersten Reihe steht, aber nichtsdestotrotz wird er die Mehrstimmigkeit im Refrain halt derbe abfeiern. Sonst würde er das nicht schreiben und auch nicht aus so einem Kalkül heraus. Gibt es sicherlich auch, aber ich glaube, wenn du das schaffst, auf der Bühne zu stehen mit Popmusik und so viele Menschen davon zu überzeugen, auch diese, sag ich mal jetzt, simpleren Gefühle an der Stelle auch einfach zu fühlen, dann musst du das wirklich fühlen, damit das überhaupt ankommt bei deinem Gegenüber. Anders geht gar nicht.
Ja. Ja, krass, Alter, wie sind wir da schon wieder hingekommen?
Über Autokino-Konzerte.
Ja, stimmt, das war das Anfangsstatement quasi, ne?
Heftig. Wir hatten zu Anfang keine Ahnung, worüber wir reden sollen, jetzt sowas, ey.
Ja, wir haben eben wieder gesagt, eigentlich sagen wir es jedes Mal, drück einfach auf Record und es wird schon irgendwie hinhauen.
Darf ich meine The Last of Us 2 Theorie erklären? Habe ich die letztes Mal erklärt?
Ja, hast du schon. Mit denen in die Räume gehen und so?
Mit dem Dreieck, einfach Dreieck drücken.
Du hast sie auf jeden Fall mir erklärt. Ich weiß gar nicht, ob du es
im Podcast erklärt. Habe ich die im Podcast erklärt?
Mach nochmal sonst.
Ich cutte es sonst an dieser Stelle raus. Cut. Also, ich habe ich habe das erzählt. Ich zum Geburtstag eine PS2 bekommen habe und aber so eine PS4 bekommen habe.
PS2, geil.
Richtig geil, Retro-Game.
20 Euro. Nee, ich glaube, du hast es mir privat erzählt.
Scheiße. Okay, also ich habe zu meinem Geburtstag eine PlayStation 4 bekommen mit dem Spiel The Last of Us 2. So. Und mir ist aufgefallen, bei dem Spiel ist es so, wenn du durch so Türen gehst, da musst du ja mal Dreieck drücken, dann gehst du so, folgt dir die Kamera und dann gehst du durch eine Tür und sau oft springt dich genau in diesem Moment aus dem Hinterhalt irgendein verrückter Zombie an und will dich killen. So. Und was dazu führt, dass du so ein bisschen eine Phobie vorm Türöffnen bekommst. Du hast halt Angst, durch die Türen zu gehen. Mhm. Und auf der PlayStation ist es aber so, du musst halt Dreieck, also du musst ja durch die Tür gehen, um weiterzukommen. Es geht gar nicht anders. So, es gibt auch keinen Weg drumherum oder so. Du musst da durch. Also musst du Dreieck drücken und durchgehen. Und ich finde es eine Wahnsinnsanalogie zum Leben, weil du ganz oft vor Situationen stehst, wo du dich eigentlich gern verdrücken möchtest. Du sagst, oh, heute müsste ich Sport machen. Und dann stehst du da und denkst, ich könnte ja jetzt anfangen. Ja, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock. Und das ist genau die Situation wie vor dieser Tür. Und wenn du vor dieser Tür stehst, habe ich mir angewöhnt, jetzt einfach beim Zocken, damit ich auch schneller mal durchkomme, einfach nicht dran nachzudenken, sondern einfach Dreieck zu drücken.
Ja.
So. Und das finde ich so geil, weil das musst du eigentlich vor allen Sachen, die du machen müsstest, aber nicht tust, musst du in deinem Mental das Dreieck drücken.
Ja,
voll. Einfach loslegen. Das habe ich zum Beispiel gemacht hier, also können wir ein bisschen Werbung machen mit Sport, mit Freeletics, mit der App.
Ja.
So. Und da kannst du einfach auf Training starten klicken. Und ich mache das ganz häufig, dass ich in dem Moment, wo ich das Handy in der Hand habe und überlege, ob ich es jetzt mache, dass ich einfach auf Starten drücke. Und dann zählt so ein Countdown runter, dann fängst du einfach an. Mega geil. Habe ich gelernt geil, ja. Von The Last of Us 2. Vielen Dank, Sony.
Ist ein geiles Spiel. Ich habe den ersten Teil gespielt und kann es nur, ich finde vor allem, wenn man irgendwie in alten Gewölben im Keller irgendwo rumläuft, nur mit diesen Taschen
ist so schlimm, Lampenlicht,
Mann. Das ist richtig furchtbar. Weil generell, also das können Videospiele ja quasi wie kein anderes Medium, diesen Horror zu erzeugen, weil man ja dann auch quasi die Situation
du erlebst es nicht so wie beim Film, wo du passiv bist,
wo du keine Möglichkeit hast, die Szene zu verändern. Du hast im Film passiert einfach und du fieberst mit dem Protagonisten so ein bisschen mit und hoffst, dass er die und die Sache nicht macht, die er natürlich dann trotzdem macht. Und im Spiel bist du ja Herr davon und dann bist du auch Herr davon, wo dein Taschenlampenlicht hingeht und so weiter. Und das ist ja noch viel intensiver als ein Horrorfilm, ist ja ein Horrorgame sozusagen.
Voll.
Das finde ich da extrem krass und es ist ja Storytelling auch, sucht ja seinesgleichen, das ist das Spiel auf jeden Fall. Aber genug der Werbung. Ich finde aber, deine Theorie kann man auch alles, auf alle To-Dos eigentlich übertragen.
Ich habe schon überlegt, ob ich mir das Dreieck tätowieren lasse auf die Hand.
Oh. Ja, du hast ja noch
vielleicht
Platz.
Vielleicht machen wir das.
Auf die Hand.
Ja.
Dass du dann immer...
So, es muss halt sehr präsent sein. Es muss diesen Klick-Moment haben, weißt du?
Und dann kannst du immer symbolisch auf deine Hand drücken, wenn du eine schlimme Aufgabe machen willst.
Stimmt. Und, Alter. Press Start.
Ja.
Das ist geil, das machen wir.
Ich habe schon mal gesehen, dass du Leute auch so ein ganzes Joypad auf dem Arm
tätowiert. Das finde ich halt so krass, auch so zu Fanboy-mäßig.
Okay,
das ist also ich bin ja jetzt nicht so ein krasser Zocker, ne? Ich habe ja Ewigkeiten gar nicht gezockt und jetzt irgendwie wieder angefangen, weil wir hier so eine Nintendo Switch stehen hatten in der Corona-Zeit. Brauchte man halt irgendwas, um ein bisschen zu zocken nebenbei.
Oh, ich habe auch gar keine Zeit momentan dafür. Ich würde gerne, ich spiele ab und zu mal World of Warcraft nachts.
Das finde ich immer noch so krank, Mann.
Das ist tatsächlich.
Dass du das immer noch zockst.
Das ist, ja, das alte Spiel, aber nicht die neueste Version, sondern auf dem Privatserver. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber ich glaube ja. Und das ist auch bei mir so ein Faktor, wo man die Zeit vergisst. Also das ist wirklich so ein, wo man dann um 3 Uhr.
Fall.
Wo man 3 Uhr auf die Uhr guckt und sich denkt, holy crap.
Das war ja eigentlich auch so ein bisschen der Grund mit der PS4-Geschichte, dass ich gesagt habe, eigentlich ist es ich habe immer mir gesagt, es verschwendete Zeit. So, eigentlich müsste ich in der Zeit irgendwie produktiv sein. Und dann habe ich aber ohne Scheiß diese Dreiecksgeschichte entdeckt. Und da dachte ich, boah krass, jetzt habe ich richtig was fürs Leben gelernt.
Ja.
Aus dem Spiel.
Die Diskussion hatte ich auch schon mal, weil ich bin ja auch dieser Verfechter von, ich baue mir einfach meinen Fußballverein im Real Life auf und spiele halt nicht den Fußballmanager von EA und baue mir dann da ein Stadion und dann irgendwann, es ist ja letztendlich nur so ein, dann hast du halt in-game hast du voll was geschafft, aber das ist dann einfach nur so ein Speicherstand, den du halt irgendwie dann überschreibst oder löscht oder einfach irgendwo stehen hast. Du hast dann irgendwie in SimCity die perfekte Stadt gebaut, aber hat dir im Real Life nichts gebracht, scheinbar. Aber du hast ja währenddessen einfach entweder eine gute Zeit gehabt oder krass viel gelernt.
Straßenplanung gelernt.
Ja, oder halt irgendwelche Sachen gelernt. Einfach auch was über dich selbst. Und du hast einfach mal zur Ruhe gefunden, was auch immer. Das ist ja auch mega viel wert. Von daher sind Games ja nicht wirklich Zeitverschwendung, auch wenn es auf den ersten Blick immer so aussieht und auf den zweiten vielleicht auch. Aber ja, weiß ich nicht. Ich bin da auch immer noch nicht so zum. Manchmal, wenn ich World of Warcraft spiele und bedenke, okay, ich skill gerade Angeln auf 150, dann denke ich mir so, ja, du hättest auch in der Zeit irgendwie Gitarre lernen können.
Weißt du, was mich richtig abfuckt? So Spiele, also gerade wie World of Warcraft, wo es einfach nur darum geht, Dinge zu sammeln. Ja. Also ich verstehe jedes Spiel, wo du ein Problem lösen musst, das finde ich lehrreich so, oder du irgendwie in einer bestimmten Story, in einer Story vorantreiben musst, aber diese einfach nur, wo man einfach nur Holzblöcke sagt, sowas wie, oder so Animal Crossing, das macht mich wahnsinnig, ich verstehe null, ja, wie man das spielen kann. Ich weiß, wie ich viele Feinde mache damit, aber Animal Crossing ist für mich das absolute Hassgame.
Witzig, habe ich jahrelang auf dem Nintendo DS
war so klar
abends zum Einspielen.
Du bist so ein Farmer. Spiel.
Ja, genau. Aber ich liebe auch Spiele, und da ist World of Warcraft auch ein unfassbares Beispiel für, die kein Ende haben. Also World of Warcraft suggeriert dir die ganze Zeit, du kannst gar nicht so viel spielen, wie du müsstest, dass du hier irgendwie mal zum Ende kommst, weil es immer, und das ist ja halt dieses krasse Suchtpotenzial, ein Last of Us 2 spielst du durch und dann kommt der Abspann und sagst du, geil, das war ein geiles Game, und dann fährst du nicht mehr an, spielst irgendwann nochmal neu durch, wegen einem alternativen Ende oder so, aber es ist eigentlich relativ klar, dass es ein Anfang-Ende gibt und dazwischen halt viele verschiedene Möglichkeiten. Bei World of Warcraft gibt es kein Ende. Es gibt immer wieder Patches, es gibt immer wieder neue Sachen, neue Dinge, die man finden muss, es gibt immer, also, und in World of Warcraft gibt es auch eigentlich die Regel, der am meisten spielt, ist der Beste auf dem Server.
Ja.
Was dazu führt, dass du nicht der am besten Skill hat oder so, halt der krasseste ist, wie es in manchen so E-Sports, klassischen E-Sports-Spielen ist. Da gibt es einfach Leute, die haben einfach krass viel drauf und deswegen, die sind dann die besten. World of Warcraft, das ist eigentlich so, der am meisten spielt, hat das beste Equipment und deswegen ist er der krasseste Typ auf dem Server. Und das ist auch so ein Suchtfaktor, weil du allein durch Investition von Zeit einen Ruf in einer bestimmten Bubble erreichen kannst.
Mega krass.
Und das führt dazu, dass Leute halt da ihre Priorität setzen und nicht in ihrem Real Life sozusagen.
Stell dir vor, dass, wo wir jetzt beim Thema digital sind, stell dir vor, dass wir in einer Welt leben, Corona weicht noch krasseren Pandemien und überall geht es nur nach Ab und Viren und sowas, weswegen wir dazu gezwungen werden, gesellschaftlich Konzerte und Großveranstaltungen generell abzuschaffen. Also wie würdest du quasi dann als Künstler oder als Kreativer nur digital deine Kunst gestalten? Also was würdest du dann machen?
Ich würde warten, bis die Virtual Reality Brillen ihr zweites und drittes Update bekommen haben, weil das wird, glaube ich, nochmal irgendwann ein richtig krasses Ding. Jetzt gerade hängt es noch ein bisschen an der Technik, dass die Bildschirme in diesen Brillen halt nicht perfekt sind und nicht das Motion, wie heißt das noch, Motion Sickness vorkommt, weil es halt doch diesen Millisekunden Abstand zur echten Bewegung sozusagen hat, was dann Hirn oder einige Gehirne nicht abkönnen und so, die dann schlecht wird. Ich glaube, dass es irgendwann dazu kommen wird, dass du theoretisch hier in deinem Wohnzimmer eine 360-Grad-Kamera aufstellen kannst und zu Hause, dann kannst du Tickets verkaufen für einen Zehner und dann spielst du hier auf deinem Sofa ein gesamtes eine Stunden-Set mit deiner Gitarre und Leute können einfach eins zu eins das erleben, als wären sie in deinem Wohnzimmer. Also ich habe schon einige Virtual Reality-Brillen aufgehabt, manche sind schon extrem weit und da ist dieses Erlebnis schon echt krass, fand ich. Echt real und das ist auch übrigens was in der Sportvermarktung, glaube ich, irgendwann auch extrem krass zunehmen wird, dass Leute einfach nicht mehr krass lang reisen müssen, wenn sie irgendwie auswärts sind. Klar, dieses ganze soziale Ding und so mit Freunden unterwegs sind und so, das ersetzt es natürlich nicht, aber wenn man nur in ein Stadion fährt, 500 Kilometer, weil einen das Spiel interessiert und wenn man das live sehen möchte, für solche Leute ist das, glaube ich, irgendwann extrem interessant, eine Brille aufzusetzen, sich aufs Sofa zu setzen und das Spiel im Stadion zu erleben, obwohl man gar nicht da ist. Und es funktioniert zu 100%, weil die NBA ist da sehr weit, mit dieser Technologie zu experimentieren. Und letzte oder vorletzte Saison gab es immer einmal pro Woche ein Spiel Virtual Reality. Und das habe ich mir immer reingezogen und dann halt mit Kopfhörern und mit der Brille. Das heißt, du bist halt nach so 5 Minuten war ich da eingetaucht in das Ding. Und
echt?
Ja.
Krass.
Und war in der Halle. Und also mein Kopf war in der Halle und da wurde ich ja auch mal von meiner Freundin, weil du hörst und siehst ja nichts mehr von deiner Realität.
Du scheißt dir richtig ins Hemd, wenn dich jemand anfasst.
Genau, du erschreckst dich zu Tode, weil du bist gerade ganz woanders. Ich kann gerade niemand anfassen, weil es ist ja niemand da in deinem Kopf. Ne? Also das ist immer.
Du drehst dich um in der Virtual Reality und haust deinem Hintermann eins aufs Maul.
Aber die Person kann ja nicht anders mit dir kommunizieren, weil du ja bist ja nicht klar. Ansprechbar und auch visuell
die
nicht erreichbar.
Die muss ich dann anrufen auf dem.
Ja, stimmt. Das könnte gehen. Das gibt's sogar auch, dass dann so Push-Nachrichten reinploppen.
Stell dir vor, du machst Virtual Reality und schmeißt vorher LSD, Alter.
Oh Gott, oh Gott.
Das muss so krass sein, Alter. Ich glaube, dass er aber LSD so ein bisschen ist wie Virtual Reality. Ich habe noch nie LSD genommen, ne? Also deswegen kann ich das nicht beurteilen, aber anderes Thema.
Ja, ich glaube, also in dem Sektor ist einiges möglich.
Krass.
Mit Virtual
Reality. Ich frage mich, ich denke halt immer, okay, es braucht dann halt noch so ein paar andere Schlüsselreize, wie zum Beispiel Geruch oder so. Ich meine, allein das so auf einem Konzert so, ne? Das fehlt halt irgendwie.
Das wird es niemals
und vor allen Dingen also die Berührung. Das fehlt halt. Aber wenn du dahin kommst, und das geht ja auch irgendwie, ich meine, dein ganzes Nervensystem und so, es funktioniert ja auch so, dass du das kannst du ja auch, du merkst es ja daran, dass du es austricksen kannst, weißt du? Du kannst ja auch in der Virtual Reality über irgendwie fallen und du bekommst das Gefühl von fallen.
Ja, 100%.
Und da merkst du, wie krass dein Gehirn einfach, nur ein Rechner ist.
Es gibt ja sogar eine Virtual Reality App, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe mich da komplett durchprobiert. Ich habe auch schon mal für so eine Seite geschrieben, deswegen hatte ich die ganzen Sachen auch zu Hause. Da gibt es so ein Experiment, da legst du du musst zwei Tasten drücken auf deiner Tastatur.
Das hast du erzählt mit der Spinne, das hatten wir auch schon mal im Podcast.
Also nochmal in Kurzversion, es läuft dann irgendwann eine Spinne über die Hand in der Virtuality, also in der virtuellen Realität und du merkst es an deiner echten Hand, merkst du diese
Spinne. Dass sie rüberkrabbelt.
Genau.
Das ist so krass.
Das Hirn wird also ausgetrickst, das Hirn sagt, da ist eine Spinne und sendet quasi sogar die körperlichen Signale an die Hand, dass da gerade was rüberläuft, obwohl da nichts ist.
Ja.
Und das ist abgefahren. Und nochmal auf dieses NBA-Ding, was die halt gecheckt haben, ist, dass es ein krasser Mehrwert ist, den du dadurch schaffen kannst, weil da wurde noch eine Kamera. Du konntest halt immer selber bestimmen, wo du gerade bist. Also du konntest dann dir frei 4, 5 Spots in dieser Halle aussuchen, entweder direkt unten am Court oder ganz oben in den Tribünen. Du konntest aber auch auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sitzen, da wo man ja normalerweise nicht hinkommt. Es gab in der Kabine eine Kamera, wo dann saß du quasi mit den Spielern in der Kabine und warst ein Spieler von allen und hast die Ansprachen können. Nackt. Und so weiter. Und es gab sogar eine Kamera vor der Halle, wo Leute dann rauchend waren oder so. Und da konntest du einfach nach draußen schalten und dann warst du mit diesen Leuten live.
Und das fandest du, also es war krass echt gefühlt,
ja,
oder was?
Ja, 100% echt. Ohne Scheiß.
Oh, scheiße, Alter. Ja. Okay, das hätte ich nicht gedacht.
Da stand dann sogar so eine Kamera draußen bei der Busankunft. Da sind dann so die Spieler an dir vorbeigelaufen. Und dadurch, dass es so echt wirkt, willst du fast schon deine Hand ausstrecken, damit die bei dir einschlagen. So echt.
Krass, und das fehlt halt noch. Und ich glaube... aber dass man irgendwann echt dahin kommt, dass es irgendwie so eine verkackte Schnittstelle gibt zwischen deinem Hirn und dass du einfach so Reize direkt ansteuern kannst, so, ne? Was auch recht krass ist, übrigens eine krasse Black Mirror-Folge, die es da gibt.
Wenn das Hirn irgendwann in der Form erforscht ist, kann man, warum nicht? Dann kann man ja alles quasi stimulieren und dann gewisse, also da wahrscheinlich sind dann auch so Sachen möglich, dass man gar keine Drogen mehr nehmen muss, sondern dass man einfach irgendeinen elektrischen Impuls an ein bestimmtes Hirn schickt.
Auf jeden Fall. Und dann die Glücksgefühle bekommt. Das geht ja auch auf jeden Fall. Ja. Es gibt ja zum Beispiel Hirnschrittmacher, dass wenn du krass, krass schwer depressiv bist, dass du mit Hilfe des Hirnschrittmachers quasi Dopaminrezeptor direkt oder deine Dopaminausschüttung direkt auslösen kannst, sozusagen im Hirn. Das ist so krass, Mann. Ja, ich frage mich auch. Ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickelt, weil man muss ja auch sagen, die Möglichkeiten wären auch für Konzerte einfach unvorstellbar krass, wenn du einfach, ich hatte ja mal das Beispiel gebracht in der anderen Podcast-Folge, stell dir vor, Ed Sheeran spielt I See Fire und es fliegt halt einfach ein fucking fliegender, brennender Drache über das Publikum. Das war mal mein Bild. Ich dachte so, boah, krass. Wenn es dahin geht, dann kann auch dieses Virtuelle eine Qualität bekommen, die einfach so krass sehenswert ist, dass vielleicht was anderes ist, aber eben so vielleicht sogar noch reizvoller als das echte Konzert. Ich weiß es nicht so. Ich wünsche es mir nicht unbedingt, weil ich habe ich hätte halt voll keinen Bock, in so einem Kameraraum zu stehen und dann da live zu performen, damit alle ein krasses dran ist,
genau, was ich gerade erlebt habe. Das ist ja wieder die andere Perspektive. Du bist allein in einem Raum, wo 5000 Leute zugucken, aber du hast keinen Rückkanal. Du kriegst keinen Applaus.
Genau.
Ja,
man müsste dann, klar, wenn du aber auch in so, wenn das für dich sozusagen auch so funktioniert wie für alle anderen, kann es auch richtig krass sein.
Ja, und in diesem Konzertding ist es ja auch so, es kann ja auch als zusätzliches Feature genutzt werden. Das heißt, die Halle ist trotzdem ausverkauft. Du hast
ja, voll.
Und die zusätzlich ist diese Kamera da. Das heißt, alle, die gerade Bock haben oder die kein Ticket bekommen haben oder was auch immer, können dann nochmal 5 € oder so zahlen für das Erlebnis. Und dann spielst du eigentlich vor 50.000 Leuten in der Halle, aber de facto vor 5 Millionen weltweit, die gerade nicht aus welchen Gründen auch immer gerade nicht da sind.
Das bringt mich direkt auf das Thema der nächsten Folge. Wieso, also die Frage in den Raum geworfen, brauchst du als Künstler diese ganzen Mittelsmänner, sprich Label, Verlage etc. Und wie krass könnten Künstler klarkommen, finanziell zum Beispiel, wenn es das alles nicht gäbe? Mhm. Also DIY, also das wäre so mein Themenvorschlag, DIY-Musiker versus Signed Artist.
Mhm.
Und ja, so ein Für und Wider, weil es gibt ja auch voll viel, was dagegen spricht. Alter, was ist denn los mit meinem Hirn? DIY-Musiker zu sein.
So ein Hirnschrittmacher.
Ja, ich glaube auch, Alter. Das wäre ein Thema, was mich sehr geil, interessieren würde. Machen, so.
Weil das, da vor der Frage stehen viele Musiker.
So. Und ich spreche ja später, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge wir das veröffentlichen, aber ich spreche ja später noch mit dem Sinus, der ja auch eben jetzt seine erste Single ohne eben irgendwen im Hintergrund veröffentlicht. Stimmt. Und bin ich auch gespannt, was er dazu zu dem Thema zu sagen hat.
Ja, schön mal viele Grüße von mir.
Werde ich machen. Auch euch da draußen bestelle ich viele Grüße und freue mich immer über jeden, der hier regelmäßig zuhört. Wenn ihr Fragen habt, irgendwas, Themen auch, die euch interessieren, das würde mich auch immer spannend. Was sind eigentlich Sachen, die Zuhörer interessieren?
Und Feedback zu dem Thema, wart ihr in diesem Jahr auf Autokonzerte und wie war's?
Exakt. In dem Sinne hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.
Gut, ciao.